Deutschlandfunk zur Diskussion.
Zustimmung zur Widerspruchslösung, wie der Bundestag zur Organspende entscheidet. Die Diskussionsleitung hat Volker Findhammer.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Es wird spannend morgen. So viel ist sicher und ich würde heute schon jedem empfehlen, sich die Debatte und die anschließende Abstimmung im Deutschen Bundestag anzuschauen. Widerspruchs- oder Zustimmungslösung lautet die grundsätzliche Frage, die die 709 Abgeordneten des Bundestages frei von jeglichem Fraktionszwang, also nur ihrem Gewissen und ihrer persönlichen Entscheidung folgend, treffen sollen. Die Reihenfolge bei der anschließenden namentlichen Abstimmung ist klar festgelegt. Zunächst geht es um die von Gesundheitsminister Jens Spahn und anderen geforderte Widerspruchslösung, die angenommen wäre, wenn sie ohne die Berücksichtigung von Enthaltungen und ungültigen Stimmen mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich vereinen könnte. Dann käme es auch zu keiner weiteren Abstimmung mehr. Überwiegen jedoch die Nein-Stimmen, dann wird im nächsten Schritt über die Zustimmungslösung der grünen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und anderen abgestimmt, die die bisherige freiwillige Organspende konditionierter und verlässlicher weiterführen will. Auch dieser Vorschlag wäre mit einfacher Mehrheit in der namentlichen Abstimmung angenommen. Erreicht aber auch dieser Vorschlag keine einfache Mehrheit, bliebe alles beim Alten, also beim bisherigen System, so lange, bis es zu einem weiteren Anlauf käme. Daneben gibt es noch einen dritten Antrag der AfD, der das bestehende System straffen will und für den die Zustimmung jedoch als unwahrscheinlich gilt. Wir können hier heute Abend das Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber wir wollen in dieser Runde noch einmal versuchen, das Thema in ganzer Breite auszuloten und die Facetten des Für und Wider deutlich zu machen. Und dazu begrüße ich hier im Studio meine Kollegin Ursula Weidenfeld, freiberufliche Journalistin hier in Berlin. Hallo, guten Abend.
Hallo, Herr Findhammer.
Matthias Kammann, er ist Redakteur bei der Zeitung Die Welt. Hallo, Herr Kammann.
Guten Abend, Herr Findhammer.
Und weil wir ja nicht nur als journalistische Beobachter über den morgigen Tag sprechen wollen, begrüße ich hier im Studio noch Peter Dabrock, den Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates. Guten Abend, Herr Dabrock.
Grüß Gott, Herr Findhammer.
Das Grüß Gott, das passt, denn aus München ist uns noch Markus Guber zugeschaltet. Er ist der Leiter des Bereichs Transplantation an der dortigen Uniklinik. Einen schönen guten Abend nach München, Herr Guber.
Guten Abend aus München, Herr Findhammer.
Ja, ich würde gerne unseren Einstieg mal von einer ganz anderen Seite her gestalten, der offenen Debatte im Deutschen Bundestag morgen und was das für unser Demokratieverständnis bedeutet. Denn Debatten solcher Art gibt es ja tatsächlich nicht häufig im Bundestag, wo die Trennlinien ja quer durch fast alle Fraktionen verlaufen, weil es um grundsätzlich ethisch-moralische Fragen geht und das Ganze dadurch für alle Beobachter wie auch die Beteiligten etwas unkalkulierbar bleibt, weil man trotz der vielen Prognosen nicht wissen kann, wie das Ergebnis am Ende ausfallen wird. Ursula Weidenfeld, ist das der richtige Zugang zu diesem gesellschaftlich umstrittenen Thema?
Ich finde ja. Ich finde, die Debatten, in denen es keinen Fraktionszwang gibt, sind in aller Regel von einer sehr großen Ernsthaftigkeit, einer Aufrichtigkeit geprägt, die man sonst nicht immer im Parlament und bei parlamentarischen Debatten erlebt. Insofern kann man eigentlich jedem nur empfehlen, sich das morgen auch anzuschauen oder anzuhören. Das sind in aller Regel sehr, sehr gute, sehr differenzierte, sehr kluge und eben auch sehr persönlich überzeugte Diskussionen.
Der Umzug von Bonn nach Berlin wurde so entschieden oder auch über die Präimplantationsdiagnostik oder die Sterbehilfe. Sorgt diese Form am Ende auch für eine größere gesellschaftliche Akzeptanz, Matthias Kammann, weil man den Entscheidungen auch eben diese weitreichenden Debatten vorausgingen?
Das glaube ich wiederum nicht. Also ich denke auch, dass es sinnvoll ist, solche Debatten offen zu führen. Und ich finde auch, dass es in früheren Diskussionen, also Bundestagsdebatten über solche Themen, oft differenziert und auch erhellend zuging. Aber ich glaube oder ich wäre mir sicher, dass jetzt zum Beispiel bei der Organspende die gesellschaftlichen Vorprägungen und die Grundhaltung, also pro Widerspruchslösung, pro Zustimmungslösung, durch so eine Debatte dann auch nicht groß beeinflusst werden kann. Das glaube ich nicht, sondern die Leute haben da im Grunde ihre mehr oder weniger fertigen Grundhaltungen und werden sich dadurch, fürchte ich, glaube ich, nicht besonders beeinflussen lassen.
Also die Debatte wird weitergehen, dann können wir ja eigentlich einsteigen mit den grundsätzlichen Fragen. Markus Guber, Sie sind Transplantationsmediziner und sicherlich mit vielen Patienten konfrontiert, die auf ein Spenderorgan warten, damit sie wieder ein Leben unabhängig von Dialysemaschinen und anderem führen können. Beide Vorschläge, die morgen abgestimmt werden sollen, wollen ja die Situation verbessern. Wäre denn für Sie nicht auch die erweiterte Zustimmungslösung ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem bisherigen System?
Nee, ich sehe bei dem Vorschlag eine gewisse Gefahr, dass nämlich das Problem, dass 80% der Bevölkerung ja prinzipiell für Organspende sind, nicht adressiert wird, weil wieder das Problem bestehen bleibt des Nichtentscheidens und des nicht dokumentierten Willens der Bevölkerung. Und das führt letzten Endes dazu, dass man dann im Entscheidungsnotstand wieder sich findet und der unter Umständen schlimmer ist wie die bisherige Lösung.
Sie erwarten also tatsächlich, dass eine Widerspruchslösung faktisch zu deutlich höheren Spenderzahlen führen würde?
Also ich gehe schon davon aus, wenn man sich das anschaut, mittlerweile sind wir ja da fast einsam in Europa mit unserer Lösung, sondern alle Eurotransplantländer, zumindest alle 7 anderen Eurotransplantländer, haben die Widerspruchslösung eingeführt. Und wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Länder das machen, die sehr viele Organspender haben, wie zum Beispiel Spanien, die 35 Spender pro 1 Million Einwohner haben und wir haben mittlerweile unter 10. Das sind natürlich alles Länder, die Widerspruchslösung haben.
Peter Dabrück, die Zahlen wurden ja schon erwähnt und Sie sprechen ja auch in Teilen für sich. Über 9000 Menschen in Deutschland warten auf ein Spenderorgan. Im vergangenen Jahr gab es aber nur 932 Spender in Deutschland. Wenn man dann in andere EU-Länder schaut, und Herr Gube hat es ja gerade getan, die Widerspruchslösung bereits vor Jahren eingeführt haben und auf deutlich höhere Spenderzahlen kommen, dann spricht doch in dieser Logik tatsächlich einiges dafür, das System zu ändern, wie das die Befürworter fordern, oder nicht?
Das wird immer gesagt, Spanien ist der Weltmeister und sind sie auch in der Tat seit 25 Jahren. Aber Spanien praktiziert de facto eine erweiterte Widerspruchslösung, weil dort haben die Angehörigen de facto ein originäres Widerspruchsrecht. Und die haben 10 Jahre lang diese Widerspruchsregelung gehabt, nichts ist passiert und dann ändern die Strukturen und die Zahlen gehen durch die Decke. Und es gibt Metastudien mehrerer Art inzwischen und die sagen alle, ja, da bin ich auch bei Ihnen, es gibt eine gewisse Assoziation zwischen einer hohen Spenderate und der Widerspruchslösung, aber es gibt definitiv keine Kausalität. Und das Gut, was auf dem Spiel steht, ist die informierte Einwilligung. Schweigen wird hier als Zustimmung gewertet. Und das müssen wir auf der anderen Seite mit Blick auf das Vertrauen der Bevölkerung auch berücksichtigen, denn ich will auch, dass die Zahlen erhöht werden.
Die faktischen Zahlen sprechen ja für sich. Die Deutsche Stiftung Organspende hat ja in dieser Woche gerade auch die neuesten Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Danach gab es in Deutschland 932 realisierte Organspender, deutlich zu wenig für den Bedarf, den medizinischen Bedarf, den es eigentlich gibt. Die Summe der möglichen Spender wurde in dieser Statistik auch genannt. Das wären insgesamt über 1.300 gewesen. Das heißt, von diesen möglichen Spendern wurden knapp 300 nicht realisiert, weil es keine Zustimmung und dergleichen gäbe. Mit einer Widerspruchslösung könnte man doch dieses Delta, was hier formuliert wurde, vielleicht viel schneller und viel stärker erreichen. Oder wäre das rein faktisch nicht möglich? Herr Guber, was sagen Sie dazu?
Die Widerspruchslösung, die kann natürlich nur eine flankierende Maßnahme sein. Ich gebe Herrn Dabrück recht, es muss natürlich strukturelle Änderungen auch erfolgen. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Da ist in letzter Zeit einiges gemacht worden, dass eben diese strukturellen Änderungen eine Widerspruchslösung begleiten können. Aber ich denke, die Widerspruchslösung ist deswegen so wertvoll, weil es den Normalfall sozusagen widerspiegelt und ich denke nicht, dass Schweigen, ich glaube, man muss sich schon auch manchmal entscheiden und das Schlimmste ist, denke ich, wenn man nicht eine selbstbestimmte Entscheidung treffen kann, sondern wie es dann meist ist, die Angehörigen entscheiden müssen, was der mutmaßliche Wille des Spenders gewesen wäre. Und das ist, denke ich, die schlechteste Lösung. Ich denke, man sollte selbstbestimmt diese Entscheidung treffen. Und ich denke, ein Widerspruch einzulegen, ist, denke ich, auch eine selbstbestimmte Entscheidung.
Sie können es nicht sehen, aber hier meldet sich Widerspruch Frau Weidenfeld.
Ich glaube, man muss schon sehr deutlich und sehr genau hinschauen, wie man möglicherweise diese enorm niedrigen Spenderraten in Deutschland steigern kann. Und das wollen ja alle. Daran gibt es ja keinen Zweifel. Dieses Ziel ist allen gemeinsam. Und wenn man schaut eben auf die Widerspruch und die Zustimmungslösung in unterschiedlichen Ländern, dann korreliert es nicht immer mit den tatsächlichen Transplantationen. Also die Frage, habe ich 99% Bereitschaft, Organ oder vermeintliche Bereitschaft, Organe zu spenden, geht nicht in jedem Land zusammen mit einer tatsächlich hohen Rate an Transplantationen. Und wenn man sich fragt, was erreicht man, wenn man jetzt zunächst das System von oben nach unten kehrt? Also wenn wir sagen, alle wollen, dass es mehr Organe, dass mehr Organe transplantiert werden und dass das Leiden von Menschen, die auf eine Transplantation warten, möglichst schnell und gut gelindert oder geheilt wird, dann muss man doch gucken, wie kommt man voran? Und die Frage, spricht jede Klinik, die transplantieren könnte, diejenigen, die Angehörigen an und bittet um die Einwilligung? Hat jede Klinik, die eine Intensivstation hat, tatsächlich auch ausgebildetes Personal, um Transplantationen veranlassen zu können? Stimmt die Logistik, also stimmen die Transport-, die Ansprachewege? Da würde ich eben immer sagen, wenn man sich vorsichtig auch um das Vertrauen der Menschen, die am Ende angesprochen werden, nicht zu zerstören oder nicht zu unterminieren. Wenn man sich der Frage vorsichtig nähern würde, würde man eben sagen, dann lasst uns doch erstmal im Vorfeld diese Fragen klären. Da sind wir dabei, da hat es einen guten Anfang gegeben, aber wir sind noch lange nicht zu Ende. Bevor man im Grunde ja die Entscheidung trifft, der Mensch, der Gestorbene, der Verstorbene ist in seiner Körperlichkeit Allgemeingut. Er gehört nicht mehr sich selbst und er gehört nicht mehr den Angehörigen, sondern er ist Allgemeingut. Das ist eine fundamentale Entscheidung, die man, finde ich, nicht so einfach beantworten und treffen kann, indem man sagt, naja, Menschen sind im Allgemeinen eher vorsichtig, wenn sie sich gegen was entscheiden müssen. Deshalb kriegen wir die Quoten nach oben, wenn wir sie zwingen, sich gegen etwas zu entscheiden. Das scheint mir ein bisschen leichtfertig zu sein.
Den Versuch der Strukturverbesserung hat es ja bereits im letzten Jahr gegeben. Da wurden die Gesetze geändert, dass es eben jetzt in den entsprechenden Kliniken Transplantationsbeauftragte gibt. Ja, aber es gibt strukturelle Verbesserungen, die einfach dafür sorgen, dass die informationellen Wege auch besser geworden sind, als sie bislang sind, dass das Zufallsprinzip ein wenig unterbrochen wird. Herr Kammann, ich könnte das nicht dazu beitragen, dass das System...
Dass man das System optimieren muss, das ist doch völlig klar. Ob diese Gesetze, die da im letzten Jahr beschlossen worden sind, ausreichen, das wird man sehen müssen. Was da an weiteren Verbesserungen möglich ist, das wird Herr Gruber aber besser wissen. Ich denke nur, dass diese Frage des Widersprechensollens eigentlich etwas ist, was den Menschen gerade bei medizinischen Aktivitäten am Lebensende eigentlich als etwas Normales vorkommt. Jede Patientenverfügung ist faktisch die Logik einer Widerspruchslösung. Ich will nicht beatmet werden. Ich will nicht wiederbelebt werden. Ich will nicht künstlich ernährt werden. Letztlich, denn sonst wird es in der Regel gemacht, letztlich ist den Leuten klar, dass sie am Lebensende widersprechend, also in einer widersprechenden Logik, Entscheidungen treffen müssen. Es wäre sehr gut, wenn die Leute bei ihren Patientenverfügungen dabei dann auch die Organspende berücksichtigen würde, weil die technisch an einigen Stellen damit im Widerspruch steht. Deshalb sehe ich diesen Bruch, der behauptet wird, die Einführung einer Widerspruchslösung wäre eine Abkehr von allem, was gewissermaßen den Menschen da vertraut ist, den sehe ich nicht. Den Leuten ist klar, am Schluss werde ich widersprechender Logik folgen müssen. Und da sehe ich jetzt eigentlich nicht das Problem, dass bei einer Organspende, die von vielen Menschen nun mal, wenn sie krank sind, als legitime Erwartung an unser Gesundheitssystem gerichtet wird, also als etwas Normales, dass man dann den Menschen sagt, zu dieser Normalität müsst ihr euch verhalten. Wenn er dagegen seid, ist voll okay, aber wenn er dafür seid...
Also um der Diskussion auch Raum zu geben und aufeinander Rücksicht zu nehmen... Das ist schon ziemlich starker Tobak, dass man sagt, dass ein individueller Behandlungsabbruch, also der eigene Patientenwille, gleichgesetzt wird mit einer Gesetzesvorlage, die sagt, wenn ich von dir keine Auskunft habe, ist bist du als Hirntoter, ich persönlich habe die Auffassung, dass der Hirntote kein Leichnam ist, dass der Hirntote dann Allgemeingut ist, also Sozialgut mit Widerspruchsvorbehalt. Das zu identifizieren, also den Grundsatz der Medizinethik, des Medizinrechts, es gilt die informierte Einwilligung. Patientenverfügungen können übrigens auch positive Aussagen
das sind
haben.
Sie, haben, Sie wissen, dass die...
Aber
dass
haben das nicht nur sind. Negative, nein. Aber ich wollte nur sagen, es geht darum, dass der eigene Wille vollzogen wird. Das ist es darum, ja. Und hier geht es darum, dass vorausgesetzt wird, aus einer statistischen Annahme, dass die Allgemeinheit das Recht hat, zu sagen, wenn du dich nicht geäußert hast, dann gehörst du sozusagen der Allgemeinheit. Und das, finde ich, ist was anderes, als was Herr Spahn am Anfang der Debatte gesagt hat, als er gesagt hat, ich will, dass die Menschen sich einmal im Leben mindestens mit der Thematik beschäftigt haben. Dem kann ich ehrlich gesagt was abgewinnen. Aber dann die Schlussfolgerung zu ziehen, hast du dich nicht geäußert, dann ziehe ich die Konsequenz und ziehe dich als Hirntoter ein. Das ist eine Übergriffigkeit, die meines Erachtens, und ich sage ausdrücklich nochmal, ich bin für Organspende, etwas, was das Vertrauen in das System erheblich zerstören kann und vor allen Dingen auch die Angehörigen. Ganz anders, meine ich, Herr Gube, als Sie es gesagt haben, nochmal in eine schwierige Situation bringen kann, denn stellen Sie sich vor als Angehöriger, es gibt aus welchen persönlichen Gründen auch immer keine Äußerung, dann sagt das Gesetz, du als Angehöriger hast kein originäres Einspruchsrecht. Und das finde ich für das Verhältnis auch von Angehörigen und Ärzten wirklich gravierend. Und da kann man dann auch nicht sagen, okay, in Spanien wird es anders gemacht.
Markus Guber, Sie sitzen hier nicht mit am Tisch, sondern sind uns aus München zugeschaltet. Aber erzählen Sie doch bitte mal, welche Praxiserfahrung Sie als Leiter des Bereichs Transplantationsmedizin mit diesen Entscheidungsprozessen in Ihrem Alltag machen.
Also ich finde es schwierig, ein Gespräch zu führen mit, wenn man jetzt die Baerbock-Initiative sich anschauen würde, wenn man weiß, dass in den Niederlanden, die haben das ja auch versucht, nur 40% sich in das Register eingetragen haben. Dann bleiben 60%, die sozusagen unentschieden nach wie vor geblieben sind. Wenn Sie jetzt als Angehöriger dann gefragt werden, würden Sie zustimmen? Und dann wird gesagt, naja, dann werden die fragen, was hat denn, was steht denn im Register drin? Und dann sagt man in 60% sozusagen, da steht nichts drin. Dann ist die wahrscheinliche Entscheidung der Angehörigen, dass sie dann das als Ablehnung werten werden. Obwohl das wahrscheinlich nicht tatsächlich dem Willen entspricht. Deswegen finde ich diese Lösung ist sehr problematisch.
Aber Herr Ruhe, das Register ist doch nicht alles. Das Register ist doch nicht alles. Man kann weiter, die Angehörigen werden weiter gefragt, wie hat er es gesehen. Und wenn derzeit sowieso viele Angehörige sagen können, ja, der hat in seinem Leben gesagt, ich finde Organtransplantation gut, dann kann selbstverständlich transplantiert werden. Da sollten wir doch jetzt nicht eine falsche Opposition
aufbauen. Aber das, Herr Dabrock, gilt ja auch für die Widerspruchslösung. Auch da
das kann ich
ja
auch.
Der Widerspruch auch genau. Formuliert werden. Ja, der steht da nicht drin, aber der hat eigentlich in Gesprächen eigentlich immer gesagt, dass er das komisch findet.
Aber Herr Karmann, die Fälle, wo wir es nicht wissen, ich bin ja selber dafür, dass wir es in die Mitte des Lebens holen. Da bin ich einer der Hauptverfechter für, und das ist gut an dieser Debatte jetzt gerade derzeit, ja. Aber es gibt doch auch, jenseits von denen, die wir uns jetzt hier wirklich dafür interessieren, es gibt einfach Personenkreise, wo es nicht der Fall ist. Und dann zu sagen, wenn mir nichts vorliegt, dann muss ich entweder in einer extremsten Situation lügen, wenn ich meinen Trauerprozess für mich alleine durchführen
Spahn
will.
Spahn und Lauterbach haben ja auch gesagt, dass er damit nicht so ein großes Problem hat.
Ja, aber das ist doch keine Gesetzesgrundlage, um Vertrauen zu schaffen.
Und ich
finde,
was für mich dazu kommt, ist die Widerspruchslösung oder Zustimmung oder Widerspruchslösung, das ist ja verhaltensökonomisch ein Trick, den man anwendet. Nicht? Also Verhaltensökonomen ist eine ganz moderne und ganz erfolgreiche und super sexy Disziplin der Ökonomie. Und die wissen, dass Menschen sich traditionell schwer tun, sich gegen was zu entscheiden. Und deshalb gibt es eben so Designs bei Gesetzen, zum Beispiel zur Altersvorsorge oder bei der Frage, ob ich in der Kantine Fritten esse oder Salat, wo man sowas anwendet. Und das ist total attraktiv. Ich finde das auch, also ich finde das auch einen wirklich interessanten und wirklich auch schönen Ansatz der Ökonomie. Ich frage mich halt nur, ist es richtig, mit solchen Tricks zu operieren in einem Feld, in dem es wirklich ja ganz ernsthaft und im Sinne des Wortes um Leben und Tod geht, wenn man auf der anderen Seite sagt, bei der Altersvorsorge wollen wir das gar nicht machen. Also die Frage, Riester-Rente ja oder nein, kann man sowas verpflichtend machen oder nicht? Da hat es eine Riesendebatte gegeben und da ist gesagt worden, wir finden diese Verhaltensökonomie, das heißt Nudging, also das Schubsen von Menschen in die richtige Richtung, indem man ihre Aversion ausnutzt, sich nicht entscheiden zu können oder sich nicht gegen etwas entscheiden zu können, da hat man gesagt, das finden wir unethisch, das finden wir falsch, so vorzugehen. Menschen sollen sich freiwillig zum Sparen entscheiden. Und dass man über diese Hürde jetzt so hopsen will und sagen will, na gut, aber bei der Organspende, weil wir uns da ja alle einig sind darüber, dass Menschen gerettet werden sollen durch gespendete Organe, da gehen wir mal so drüber hinweg, dass wir da ja genau mit derselben ethischen Frage, aber noch in einer ganz anderen Dimension konfrontiert sind, weil es hier ja nicht nur um meine persönliche Entscheidung geht, sondern um die Entscheidung auch meiner Familie, meiner Angehörigen. Es sind ja zwangsläufig alle involviert in diesen Prozess.
Darf ich das mal zuspitzen, Frau Weidenfeld? Sie gehen also davon aus, dass bei diesem Verfahren der Widerspruchslösung die Unentschiedenen letztlich auf der Strecke bleiben und dass das bewusst einkalkuliert wird?
Ich würde noch nicht mal sagen, dass sie auf der Strecke bleiben, aber es wird in der Tat bewusst einkalkuliert, dass eine uninformierte oder entscheidungsunwillige Mehrheit auf einmal einem Lager zugerechnet wird, in dem sie sich nicht notwendigerweise sonst wiederfinden würden. Deshalb haben wir ja in allen Ländern, in denen es die Widerspruchsregelung gibt, viel, viel höhere potenzielle Spenderquoten als in den Ländern, in denen die die Zustimmungsregelung gilt.
Es ist aber doch so, dass diejenigen, die auf den Spender Wartelisten...
Und das finde ich ist unethisch und problematisch in einer Situation, in der wir uns bei allen anderen Entscheidungen, in denen wir vor dieser Frage stehen, nudgen wir oder nicht, also in der schubsen wir Menschen in die richtige Richtung oder lassen wir es bleiben, bei allen banalen Lebensentscheidungen sagen wir, das wollen wir nicht, weil die Freiheit des Menschen beeinträchtigt ist. Aber bei dieser Frage sind wir bereit, darüber hinwegzugehen. Und das halte ich als vielleicht irgendwann mal als letzten Schritt, kann man darüber reden, ob das legitim ist oder nicht. Aber dies als ersten Schritt in einer Frage zu tun, in der man die Zahl der Organspenden erhöhen will, das halte ich für problematisch.
Aber zum einen ist es nicht der erste Schritt, sondern wir haben seit Jahren Aufklärungskampagnen, wir haben Gesetzesänderungen mit mäßigem Ergebnis. Und zum anderen ist Ihr Beispiel mit so Riester-Rente insofern ein bisschen schief, als es ja sich bei einer Riester-Rente ja oder nicht um eine zwingende ethische Frage handelt. Aber diejenigen Menschen, die auf der Warteliste stehen und denen es ja wirklich nicht gut geht.
Müssen wir uns nicht streiten.
Die stellen eine absolut legitime ethische Frage, wie ist das denn jetzt? Und ich finde, es ist ethisch geboten, sich zu dieser Frage zu verhalten. In einem System, in dem Transplantation, nicht medizinische Routine, aber doch etwas Mögliches, Reales sind, mit dem Menschen rechnen in einer schweren Notlage. Und da ist es eine legitime Frage von den Menschen. Willst du dich jetzt mal endlich entscheiden?
Sehen Sie, Herr Kammann, gerade wenn man, wie wir alle hier und Herr Huber in München auch, davon überzeugt ist, dass es wirklich ethisch ein Akt der Solidarität mit schwerstkranken Menschen ist, Organe zu spenden und dass man die Spendequote erhöhen soll, dann soll man doch wirklich, also in der Wissenschaft sagen wir immer, Sie in Ihrer Studio, also wirklich gucken, was sind die richtigen und auch verantwortlichen Wege. Sie haben gerade über Snatchen gesprochen, Frau Weidenfeld, da gibt es im Übrigen neuere Studien, wo das Nudgen überhaupt nicht erfolgreich wird. Möglicherweise Herr Hertwig hier vom Max-Planck-Institut Bildungsforschung in Berlin hat massive Rückfragen, ob das tatsächlich bei der Organspende hier in Deutschland funktioniert. Und was ist einer der Gründe dafür, dass er sagt, die Frage des Erfolgs oder Nichtserfolgs des Nudgens, egal wie man es jetzt mal ethisch bewertet, hängt auch daran, in welchem kulturellen Kontext man das jeweils macht. Das heißt, in Spanien hat es gewirkt, in Schweden hat es interessanterweise überhaupt nicht gewirkt. Ja? Und deswegen kommt es auf den Kontext an. Und der Kontext bei uns sagt, und da sollten wir den Leuten wirklich nicht unnötig ein schlechtes Gewissen machen, Ich bin die Zahlen von 2018 ganz genau durchgegangen, weil die ganz detaillierten Sachen von 2019 so noch nicht da sind. 2018 war es so, wir hatten 1416 potenzielle Organspender. Und dort waren neben den 955 noch 99 weitere, die dann im Explantationsprozess dann eben nicht mehr zum Zuge gekommen sind, die aber schon zugesagt hatten. Und dann kommen wir auf eine Quote von 74%. Wenn Sie nach allen Umfragen hören, dass wir um die 84% Zustimmungsquote haben, ja, und wenn Sie zugleich wissen, das sind, wie man so schön sagt, sozial erwünschte Antworten und Sie da direkt ein paar Prozentpunkte runterziehen können, dann haben wir nahezu eine Deckungsgleichheit zwischen den vom Transplantationssystem identifizierten potenziellen Organspendern und denen, die es dann geworden sind. Und dann frage ich mich um alles in der Welt, wenn wir das Vertrauen in dieses System steigern wollen, und das möchte ich, warum gehen wir dann einen Weg, wo viele Menschen sagen werden, da werde ich aber über den Tisch gezogen, statt die vorhandenen Mittel zu bestärken. Ich könnte mir auch noch vorstellen, Herr Gruber, dass man sich wirklich einmal im Leben damit verpflichtend beschäftigen muss. Ja, aber das heißt dann nicht im Umkehrschluss für mich, dass derjenige, der sich nicht damit beschäftigt hat und vielleicht sogar eine Ordnungswidrigkeit bekäme, wäre nicht mein Ansatz, aber dass der dann nicht, wenn nichts vorliegt, automatisch zum Organspender wird. Das ist ein Bruch mit einer medizinethisch und rechtlichen Kultur, die sich aus Deutschland kommend weltweit etabliert hat. Das sollten wir nicht machen, zumal es bei uns, bis, wie gesagt, nichts bringt.
Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung zur Diskussion. Herr Gruber, ja bitte, Herr Gruber, nehme ich Sie erst an.
Ich würde da gerne mal einhaken, weil ich denke, das unethisch zu bezeichnen, diese Widerspruchslösung, das halte ich für ein großes Wort, weil man würde ja unterstellen, dass alle anderen Länder unethisch handeln, wenn sie die Widerspruchslösung anwenden. Also ich glaube, da muss man schon vorsichtig sein, ob man da nicht den deutschen Sonderweg besonders glorifiziert.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk und wir diskutieren heute über die Frage Zustimmungs- oder Widerspruchslösung, also die Frage, die der Deutsche Bundestag morgen entscheiden will. Und in unserer Runde diskutieren Peter Dabrock, der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Markus Gruber, Leiter des Bereichs Transplantation der Uniklinik München, und die Journalistenkollegen Matthias Kammann von der Welt und Ursula Weidenfeld. Lassen Sie uns doch mal über den Alternativvorschlag reden. Das, was die Grünen und andere ins Spiel gebracht hat, wird immer mit Annalena Baerbock verbunden, obwohl natürlich eine ganze Menge andere Abgeordnete auch dahinter stehen. Auch da geht es ja faktisch darum, dass es zu einer Verbesserung kommen soll, dass die Menschen sich bei Gelegenheiten, also zumindest gefragt werden und erklären sollen, dass es auch ein bundesweites Online-Register geben soll, um eben die mögliche Zustimmung besser abfragen zu können. Wäre das nicht an sich schon auch eine strukturelle Verbesserung, die eigentlich bei nüchterner Betrachtung doch auch schon vieles bewirken könnte?
Also ich habe mir gerade einen neuen Pass besorgt, beziehungsweise den Pass verlängern müssen. Das war ganz angenehm. Berliner Bürgerämter funktionieren ganz gut. Wenn ich mir da vorstelle, dass mir dann die sehr freundliche Mitarbeiterin dann noch ein Gespräch über Organspende anbieten will, da würde ich doch reagieren, naja, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich bin jetzt froh, dass das mit dem Personalausweis ganz gut gelaufen ist. Dann geben Sie mir mal die Unterlagen und dann weiß ich ganz genau, dass ich diese Unterlagen mir nicht angucken werde. Also ich halte einen großen Teil dieser Situationen, die da in dem Gesetzentwurf jetzt als Gesprächsanlässe für die Organspende vorgesehen werden, für eigentlich ziemlich praxisfern. Und eher problematisch wird es, wenn die Ärzte alle 2 Jahre mit Ihnen da umfangreichste Gespräche über die Organspende führen sollen. Ich weiß nicht, ob die Leute dazu Zeit haben und vor allem, ob die Ärzte dafür überhaupt die Zeit haben.
Also ich glaube, man kann, Herr Kammann, ich bin bei Ihnen, dass man über das konkrete Wie sich immer gut Gedanken machen kann. Da gehört für mich beispielsweise auch dazu, dass man viel offener, und ich glaube, das würde Vertrauen stärken, über Dinge, Sie haben es gerade selber, Herr Kammann, angesprochen, Verhältnis, Patientenverfügung, Organspendeausweis, wie über die sogenannten organprotektiven Maßnahmen vor der Hirntoddiagnostik, wo man im Grunde schon gucken muss, ist das ein potenzieller Organspender, ist das rechtlich eigentlich nicht vorgesehen und ist auch ethisch eine durchaus komplexe Angelegenheit, oder auch, was ich in vielen, vielen Vorträgen immer erlebt habe, über die Deutung des Hirntodes spricht. Das ist ein totales Schweigen im Lande. Und meine Wahrnehmung in diesen Debatten war bisher immer, wenn ich, ich kann es in einem Satz sagen, ich bin der Auffassung, dass der Hirntote ein dritter Status ist, ähnlich wie der In-vitro-Embryo, die durch die modernen Medizintechniken geschaffen worden sind. Und wenn man so eine Position, es gibt ähnliche andere Positionen, das war die Minderheitenposition im Deutschen Ethikrat 2015, als wir unsere Stellungnahme dazu verfasst haben. Wenn man das bringt, dann merkt man, dass viele Leute sagen, ah, da werden mal anders irgendwie Sorge und Nöte ernst genommen. Und da haben mir viele Leute gesagt, ja, jetzt kann ich meinen Organspendeausweis guten Gewissens behalten. Also so etwas auch in der ganzen Ambivalenz zuzulassen und nicht zu sagen, ihr seid Hinterwäldler und dürft diese Fragen überhaupt nicht thematisieren, wenn das bei euch so hochkommt. Das, glaube ich, ist total wichtig. Sowas müssen wir in Deutschland machen. Das gehört, glaube ich, zu unserer Kultur dazu, dass wir diese Dinge so offen debattieren. Und dann, glaube ich, kommen wir besser voran, als wenn wir, das finde ich auch nicht ganz gut, wie Sie es jetzt gerade gemacht haben und wie Herr Spahn und Herr Lauterbach das auch gemacht haben, indem sie dann das Bürgeramt so ein bisschen lustig machen.
Nein, ich habe mich nicht darüber lustig gemacht.
Nein, aber
ich
glaube nur, dass man genau, auf dem Bürgeramt... Genau, aber indem Sie beispielsweise...
Aber es beschreibt schon eine realistische Situation. Der Arzt wäre wahrscheinlich ein besseres Vertrauensverhältnis
als auf dem Bürgeramt. Genau, aber es ist ja auch vorgesehen. Mit dem Arzt ist auch vorgesehen, ja. Es ist vor allen Dingen der Ansatz, den man dort sieht, es ist ein, wenn man so will, multidimensionaler Ansatz und multiakteursbezogener Ansatz an verschiedenen Orten. Das muss aber auch dann ernst und zwar auch mit den verschiedenen Positionen gemacht werden. Ich glaube, das weiß man eigentlich aus der Sozialpsychologie, überall dort, wo Skepsis und Fragen zugelassen werden und nicht von oben einfach irgendwie dekretiert wird, da steigt das Vertrauen, statt dass es sinkt.
Ich frage nochmal nach München, Herr Gruber. Wir wissen ja nicht, wie die Abstimmung morgen ausgehen wird. Sollte es dazu kommen, dass der Alternativvorschlag angenommen werden würde von Baerbock und Co., könnten Sie dem tatsächlich nichts abgewinnen oder gibt es dann doch Instrumente, wo Sie sagen würden, okay, das könnte auch mal zu einer relativen Verbesserung führen, auch wenn unsere Forderung nach einer Widerspruchslösung damit nicht aufgehoben ist?
Also ich kann es letzten Endes nicht endgültig abschätzen, was das für eine Auswirkung auf die Organspende hat. Es kann sein, dass es leicht besser wird, es kann aber auch durchaus sein, dass diese Lösung zu einer Verschlechterung führt. Aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, dass dann letzten Endes unter Umständen 60% Unentschlossene bleiben, das dann nicht als schweigende Zustimmung, sondern als schweigende Ablehnung gewertet wird. Und ich propagiere halt Lösungen, die am Ende funktionieren. Und,
aber die Deutsche Stiftung Organspende hat ja jetzt die Woche auch schon erklärt, dass allein die Diskussion, die jetzt schon fast ein ganzes Jahr anhält, zu einer Verbesserung der Situation geführt hat, dass sich die Menschen mehr damit befassen, dass es tatsächlich auch ein höheres oder ein besseres Bewusstsein über all diese Fragen gibt. Also diese Veränderungsprozesse finden statt, wenn man sich damit eben auseinandersetzt, wie das ja in der gesellschaftlichen Debatte stattfindet.
Also ich weiß nicht, wir haben so viel Veranstaltungen gehabt. Ich glaube, es sind so viele Spenderausweise mittlerweile ausgegeben worden, dass ganze Wälder gefällt worden sind mit diesem Papier und es hat nichts gebracht. Ja. Und da muss man sich halt überlegen, ob diese Lösungen dann tatsächlich funktionieren. Also ich glaube, an der Information hat es noch nie gehapert. Also wir haben viel Informationen gegeben und die Frage ist halt immer, wollen die Leute diese Informationen konsumieren und tatsächlich auch verstehen und sich damit befassen? Und das Letzte, glaube ich, ist wahr, dass die Menschen sich einfach mit dieser Thematik nur sehr ungern befassen.
Herr Gruber, ich glaube aber, das muss man respektieren. Man muss respektieren, dass Menschen sich schwer tun, an ihren eigenen Tod zu denken, sich schwer tun auch mit diesem Graufeld, das Herr Dabrock gerade beschrieben hat, zwischen auf der Intensivstation leben und am Ende begraben sein. Das muss man respektieren und damit muss man auch leben. Auch dann, wenn man, wie wir ja alle, der Auffassung ist, dass Menschen, die auf einer Warteliste für eine Organtransplantation stehen, ein Recht darauf haben, vom Fortschritt der Medizin zu profitieren und eben dieses eine Organ oder Organe zu bekommen. Auch dann muss man respektieren, dass Menschen sich nicht entscheiden wollen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Herr Findhammer und Herr Dabrock Sie recht haben, wenn Sie sagen, es gibt im Moment ein großes Gespräch in der Gesellschaft, das ist immer so hochtrabend, aber es gibt ein großes Gespräch über die Frage, was kann man als Mensch, als Angehöriger tun, wenn man einen Menschen, einen Angehörigen hat, der stirbt, um anderen zu helfen? Und in diesem Gespräch gibt es kaum jemanden, der gleichgültig ist. Es gibt jedenfalls, wenn man mit Kollegen redet, wenn man mit Angehörigen redet darüber, möchtest du Organspender sein oder nicht? Wie stehst du zu der Frage? Da gibt es kaum jemanden, der sagt, du, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich würde mal behaupten, dass durch die Diskussion und dadurch, dass wir das jetzt morgen im Bundestag besprechen, es in vielen Familien sehr viel mehr Klarheit als noch vor 3 Wochen oder vor 5 Wochen gibt, zu wissen, was wollen meine Angehörigen im Fall ihres Todes
und wie ist es dazu, haben. Aber wie ist es dazu gekommen? Durch den Spahn-Lauterbach-Entwurf.
Ich will ja gar nicht sagen, dass das einen, ich will ja gar nicht bestreiten, dass das einen didaktischen Effekt hat, selbst wenn man sagt, dass man
das nicht für richtig hält. Aber das legitimiert doch nicht, dass er dann durchkäme.
Aber er hat eine Situation geschaffen, von der übrigens auch ich sagen muss, dass sie ganz gut ist. Man braucht da manchmal einen Tritt in den Hintern. Das ist mir gar nicht so unrecht. Dann hat man sich damit zu beschäftigen. Und dieser Entwurf als solcher, deshalb ist die Logik dieses Entwurfs an sich richtig. So, du kommst mir jetzt mal nicht weg. Du entkommst mir nicht, sondern du bleibst jetzt mal schön hier und überlegst dir das mal. Diese Logik ist erstmal doch etwas sehr, sehr Produktives.
Ich glaube, dass man das auch ganz nüchtern für die politische Debatte sagen kann, dass die Verfechter der Widerspruchslösung im Moment jedenfalls die aktiveren sind, auch auf den öffentlichen Bühnen, die man so wahrnimmt.
Ja, ist doch auch klar, weil sie ein fundamentales medizinrechtlich und überhaupt ein rechtsethisches Grundprinzip ändern wollen. Nämlich, dass die informierte Einwilligung im Medizinbereich bei jeder einfachen Blutentnahme zu gelten hat. Die wird geändert. Es wird bei Nichtvorliegen einer Willensäußerung rechtlich, ich hoffe sehr und bin auch ziemlich sicher, das hört man ja eben auch aus Spanien und Österreich, dass nicht so praktiziert wird, aber rechtlich möglich sein, zu sagen, es gibt eine Sozialpflichtigkeit des hirntoten Körpers und da gibt es einen Widerspruchsvorbehalt und den kann man auch ganz einfach äußern. Da will ich auch überhaupt nichts dramatisieren. Und das ist eine fulminante Änderung unserer Rechtskultur. Und dass man dafür so massiv in die Bütt geht, wenn man das will, zumal wir jetzt schon bei 74% Quote sind. Ich bin mal gespannt, ob die Widerspruchsregelung, Herr Gruber, tatsächlich, wie Sie denken, der Ansatz ist, wie Sie so schön formuliert haben, der funktioniert. Ich bin mir überhaupt nicht sicher.
Beispielsweise der CDU-Fraktionsvize Georg Nüßlein gerade vorhin noch einmal deutlich ins Mikrofon gesagt, dass eigentlich das Selbstbestimmungsrecht, das wir auch im Moment hier ansprechen, durch diese Widerspruchslösung überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Wir verlangen nur, dass die Menschen sich entscheiden.
Nein. Aber Herr Nüßlein hat beispielsweise im Bundestagsprotokoll nachlesbar allen Ernstes, als Frau Mattheis ihm gesagt hat, die Angehörigen haben kein eigenes Entscheidungsrecht. Da hat er zweimal laut ins Mikrofon und dokumentiert gerufen, doch, sie lügen. Und das muss ich schon sagen, das sind einfach Dinge, die in der Ernsthaftigkeit dieser Debatte nicht angemessen sind. Es geht um wirklich Fragen von Leben und Tod. Und dann kann man einfach nicht sagen, dass solche Unwahrheiten verbreitet werden. Und was das Selbstbestimmungsrecht anbetrifft, da habe ich persönlich, ich habe seit Jahrzehnten einen Organspendeausweis, überhaupt kein Problem damit zu sagen, Leute, verhaltet euch einmal im Leben. Also da kann man, wir könnten uns vielleicht darauf einigen, dass man sagen würde, ja, es muss einmal verpflichtend, wie Sie es gerade gesagt haben, dokumentiert werden, wie Sie es in Ihren Bildern gerade formuliert haben. Aber wo ich wirklich mehr als nervös werde, ist, wenn dann das Schweigen als Zustimmung gewertet wird. Das ist ein fulminanter Wechsel der Rechtskultur. Und dann, finde ich, reicht es auch nicht aus, auf dieser Grundsatzebene, es gibt einfach manchmal Prinzipien, dann reicht es nicht aus zu sagen, ja, aber man hilft damit anderen Leuten, dieses kleine bisschen kann man den Menschen zumuten, ehrlich gesagt kann man eine Menge, aber was man damit aufs Spiel setzt und wenn es dann sowieso nichts bringt, weil wir sowieso 74% Zustimmungsquote jetzt schon haben, das alles zusammengerechnet macht für mich leider einen betrüblichen Blick, auch wenn ich es toll finde, wenn man die Quote erhöhen würde.
Herr Gruber, möchten Sie in dieser ethischen Frage noch einmal aus München dagegenhalten?
Ja, also ich muss nur sagen, also das weiß nicht, das bringt ja keinen weiter. Und das ist, hat ja auch nichts mit Selbstbestimmung zu tun, ich weiß nicht zu sagen, weil das wirft die Frage dann unweigerlich den Angehörigen, spielt den Ball den Angehörigen zu, die dann entscheiden müssen. Weil dann offensichtlich auch gar keine Gespräch stattgefunden hat, was die Entscheidungsfindung der Angehörigen erleichtern würde. Deswegen, es gibt viele Situationen im Leben, da muss man sie eben ja oder nein sagen, aber weiß nicht, ist keine Lösung.
Ja, Huber, da bin ich sogar bei Ihnen und würde auch sagen, ja genau, das fände ich, so weit würde ich mit Ihnen gehen, ja, nur... Die Schlussfolgerung dann zu sagen, wenn dann doch einer weiß nicht gesagt hat. Und ehrlich gesagt, wenn Sie jetzt mal sich neben Ihre eigene Profession stellen, es gibt ziemlich viele Bereiche in Ihrem Leben, wo Sie auch sagen, ich weiß nicht. Ja, dass man das akzeptiert, dass Leute so etwas auch empfinden können und dann nicht einfach zugreift. Das ist allein der Punkt bei mir.
Wir merken allein schon an dieser Debatte, auch nach der morgigen Abstimmung im Deutschen Bundestag wird diese Frage längst nicht entschieden sein. Kritiker sagen, sollte es nicht zur Widerspruchslösung kommen, dann wird man spätestens in der nächsten Legislaturperiode das Ganze noch einmal aufs Trapez bringen. Also die Frage wird weiter behandelt werden. Deshalb gehen wir in die Schlussrunde und mit der Bitte jeweils um eine relativ kurzen Antwort. Und meine erste geht dann an Herrn Gruber. Wie werden Sie denn morgen reagieren, wenn es nicht zur Widerspruchslösung kommt, tatsächlich dafür plädieren, dass es dann alsbald einen neuen Anlauf geben soll?
Ich denke, ich werde mir das anschauen, was dann die andere Lösung vielleicht bringt, aber letzten Endes denke ich, dass es nicht uns weiterbringt und dann sollte man einen neuen Anlauf starten.
Peter Dabrock, an Sie geht tatsächlich die umgekehrte Frage. Sind Sie auf eine mögliche Widerspruchslösung vorbereitet und wie werden Sie dann darauf reagieren, wenn das morgen kommen sollte?
Persönliche Äußerung, wie all das, was ich gesagt habe bisher. Ich bin vor allen Dingen auch hoffentlich guter Demokrat und dann wird man das hinnehmen müssen. Glücklich bin ich nicht darüber, wenn es so käme, das muss ich eingestehen. Aber mir wäre es dann vor allen Dingen wichtig, weil wir die Organspendequoten erhöhen müssen, dass wir alles tun in dem dann neu gegebenen Rahmen, den Diskurs weiter wach zu halten. Und weiter wach zu halten heißt für mich zur Stärkung des Vertrauens in das System dann eben auch beispielsweise auf die von mir gerade genannten Problemfelder und Herausforderungen dann einzugehen und auch immer dafür zu werben, Achtung Leute, bedenkt, was möglich ist, wenn ihr euch nicht entschieden habt.
Die Journalisten in der Runde müssen natürlich jetzt noch die Prognose wagen. Matthias Kammann, wie geht das morgen aus?
Ich glaube, die Widerspruchslösung wird nicht durchkommen. Ich würde das persönlich bedauern, aber so wie ich das einschätze und wie ich frühere bioethische Entscheidungen im Bundestag einschätze, wo dann auch immer gesagt wurde, ja, es gibt aber noch ein paar Unentschiedene. Ich glaube, sie wird nicht durchkommen. Ich würde das für falsch halten, aber das wäre meine Vermutung. Nageln Sie mich nicht zu sehr darauf fest.
Teilen Sie die Einschätzung des Kollegen Ursula Weidenfeld?
Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube im Gegensatz zu Herrn Dabrock, dass das tatsächlich auch eine Diskussion ist, in der morgen die Frage, also der Bonn-Berlin-Umzug, um da mal ein banales Beispiel zu nennen, wurde ja ganz offensichtlich durch die Plenardebatte und durch den Beitrag eines heutigen Bundestagspräsidenten mitentschieden. Ich halte es für möglich, dass es morgen ähnlich sein wird.
Dann bleibt mir noch Ihnen und uns zu danken für diese Diskussion und den Hörern noch einen schönen Abend zu wünschen.
Das war die Sendung zur Diskussion. Zustimmung zur Widerspruchslösung, wie der Bundestag zur Organspende entscheidet. Es diskutierten Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, Markus Gruber, Leiter des Bereichs Transplantation an der Uniklinik München, Matthias Kammann, Redakteur Die Welt und Ursula Weidenfeld, freiberufliche Journalistin. Die Diskussionsleitung hatte Volker Findhammer.